Der Pfiffigste. Ein Kaufmann hatte einen Sohn, den er sehr schätzte. Als der Junge 25 Jahre alt war, schickte ihn sein Vater nach London, um dort die Kaufmannschaft zu lernen, denn dort gibt es viele und überaus reiche Kaufleute. In London ging der Jüngling eines Abends über die Straße. Da begegnete ihm ein wohlgekleidetes Mädchen, welches ein Bündel Holz trug. Sie war aber so schön, dass ihr Gesicht ordentlich leuchtete und der Jüngling von der glühendsten Liebe zu ihr entbrannte. Er folgte ihr durch viele Straßen bis in ein enges, finsteres Gässchen. Da trat sie ein in ein kleines, düsteres Haus. Der Jüngling lauschte am Fenster und sah, wie sie ihr Bündel neben den Herd hinlegte, ihrer kranken Mutter, die auf einem schlechten Strohsack in der Ecke lag, Arznei gab und das Feuer schürte, das die Flamme hoch aufschlug. Als die rote Helle ihr Angesicht beleuchtete, da dünkte es ihm noch viel schöner. Er trat in das Haus, bekannte ihr seine Liebe und bat sie um ihre Hand. Da er nun auch sehr schön war und sie wohl merkte, dass es ihm ernst sei, sprach sie: »Ich will dir gerne folgen und dir treu sein ewiglich, wenn ich nur meine Mutter nicht verlassen muß.« »Was dein ist, das ist mein«, sprach der Jüngling. »Deine Mutter ist meine Mutter, und sie soll es gut haben, ihr Lebetage.« Am anderen Tage schrieb er seinem Vater alles, wie es sich zugetragen hatte. Und der alte Kaufmann mußte wohl einwilligen, obgleich er es nicht allzu gerne tat, denn er hatte schon ein reiches Mädchen für seinen Sohn in Aussicht. Die Hochzeit wurde feierlich gehalten, und dann fing der Jüngling ein Geschäft für sich an. Er machte so guten Handel, dass er in kurzer Zeit steinreich wurde. Die anderen Kaufleute, welche nur ums Geld geheiratet und fast alle hässliche Frauen hatten, beneideten ihn aber um seine schöne Frau und konnten gar nicht sehen, dass er so glücklich mit ihr war. Eines Abends, in einer Gesellschaft, wo die Kaufleute zusammenkamen, sagte einer von ihnen, ein recht schlechter Mensch, der zu allem fähig war: »Glaubst du wohl, du hättest deine Frau allein und sie sei dir treu?« »Ja, das glaube ich sicher und fest«, erwiderte er. »Ich wette mein Vermögen gegen das deine«, sprach der andere. »Sie bleibt dir nicht treu, wenn du nur 4 Tage auf Reise gehst.« »Die Wette gilt«, rief der junge Kaufmann lachend, denn er kannte seine Frau. »Ich gehe gleich morgen auf Reise und bleibe selbst 8 Tage aus.« Als er seiner jungen Frau zu Hause von der Wette erzählte, da lachte sie herzlich mit ihm und sprach: »Dem scheint sein Vermögen leichtfeil. Gehe du nur auf Reise, du hast die Wette schon gewonnen.« Nun war in der Stadt eine Magd, welche früher bei dem jungen Kaufmann gedient hatte und der Frau sehr lieb geworden war. Nun diente sie anderswo. Der falsche Kaufmann ging zu ihr und bot ihr 1000 Gulden, wenn sie die junge Frau bewege, ihre Kleiderkiste in Verwahr zu nehmen und eine Nacht in ihrem Schlafzimmer stehen zu lassen. Die Magd willigte ein, denn sie sah nichts Schlimmes darin, und die 1000 Gulden stachen ihr sehr in die Augen. Sie ging zu der Frau und sprach, sie habe all ihre Ersparnisse in ihrer Kiste und wolle jetzt ihren Dienst verlassen und wisse nicht, wohin sie die Kiste stelle, ob sie dieselbe nicht auf nur eine Nacht in ihr Schlafzimmer stellen könne. Die arglose Frau war dessen gern zufrieden und sprach: »Bring sie nur am Abend. Ich stelle sie neben mein Bett, da kann niemand dran.« Als die Magd dies dem falschen Kaufmann hinterbrachte, sprach dieser: »Ich gebe dir noch einmal 1000 Gulden, wenn du mich in die Kiste kriechen lässt und sie am anderen Morgen frühe wieder abholst.« »Gott bewahre noch«, rief die Magd, »das tue ich nicht, um keinen Preis.« Da legte er ihr ein Säckchen mit 500 Gulden auf den Tisch. Sie sagte: »Ja, wenn ich wüsste, dass nichts Arges dabei wäre, dann wäre das ein anderes. Aber wer weiß, was ihr im Sinne habt?« Jetzt legte er noch 500 Gulden dazu und sagte: »Ich verspreche dir heilig, ich rühre die Frau mit keinem Finger an.« Und dann klimperte er mit Geld in der Tasche, als ob er noch mehr geben wolle, wenn sie nicht einwillige. Der Böse aber hatte ihr Herz bereits ganz umstrickt, und sie sagte: »Wenn ihr mir das versprecht, dann bin ich dessen zufrieden, aber wer weiß, ob ihr es auch haltet.« »Ich halte es, so wahr ich lebe«, sprach der falsche Kaufmann und legte noch eine Handvoll Geld zu den zwei Säckchen. »Dann kommt diesen Abend gegen Dunkel, und wir machen alles in Ordnung.« Und so geschah es auch. Abends brachte die Magd die Kiste, und die junge Frau stellte sie dicht neben ihr Bett, damit ja kein Dieb daran gehen könne. Während sie eine Weile hinausging, schnitt der falsche Kaufmann mit seinem Messer ein Loch in die Kiste, wodurch er alles sehen konnte, was im Zimmer vorging. Dadurch sah er, dass die Frau oben am Arm ein kleines Muttermal hatte und dass ihre kleine Zehe schief war. Als sie aber schlief, stieg er vorsichtig aus der Kiste, nahm einen ihrer Ringe vom Tisch und verbarg sich wieder in der Kiste, ohne dass die Frau etwas davon bemerkt hätte. Am folgenden Morgen kam die Magd und holte den Kasten wieder ab, und der falsche Mensch triumphierte recht, dass ihm der Streich so wohl gelungen sei und er des Kaufmanns ganzes Vermögen gewonnen habe. Nach 8 Tagen kehrte der Kaufmann zurück, und kaum war das ruchbar, als auch bereits eine Einladung des Bösewichts an ihn erging, abends mit den anderen Kaufleuten zu ihm zu kommen. Er ging vergnügt hin, denn er wußte, daß seine Frau ihm treu war, und er freute sich schon im Voraus, den anderen recht beschämt zu sehen. Als er aber in das Zimmer trat, empfingen die anderen ihn mit höhnischen Gesichtern. Der falsche Mensch kam ihm entgegen, und er sprach: »Es tut mir leid, aber ich bin Herr in deinem Hause, und morgen früh musst du hinaus mit deiner Frau.« »Du bist wohl wahnsinnig«, rief der Kaufmann, »dein Vermögen gehört mein von Rechts wegen. Aber ich will es nicht, du magst es behalten.« Da lachten alle laut auf und riefen: »Hat deine Frau kein Muttermal oben am Arm, und ist ihre kleine Zehe nicht schief?« Und der falsche Kerl frug: »Und kennst du den Ring nicht? Siehe, den hat sie mir geschenkt. Das hast du von deiner schönen Frau?« Da lachten alle ihn boshaft aus und riefen: »Jetzt kannst du deine schöne Frau für Geld sehen lassen. Wie froh sind wir, dass wir hässliche Weiber haben!« Und solcher Dinge mehr. Dem Kaufmann aber war es, als müsse Himmel und Erde über ihm zusammenbrechen. Wie er aus dem Zimmer kam, wußte er selber nicht. Er meinte, alle bösen Geister der Hölle seien hinter ihm her, und er stürzte wie wahnsinnig in sein Haus. Dort überhäufte er seine arme Frau mit Vorwürfen und Schimpfwörtern, ohne dass sie ahnte, woher sie dieselben verdiente. Er schlug sie, dass sie wie tot da liegen blieb. Und dann eilte er fort nach Dänemark, wo er als gemeiner Soldat Dienst annahm. Als die arme Frau wieder zu sich kam, wußte sie in ihrer Verlassenheit anfangs nicht, was anfangen. Hatte sie doch keinen Menschen auf der Welt, der ihr einen Rat gegeben hätte. Endlich entschloss sie sich kurz und gut, ihrem Manne nachzuforschen und nicht zu ruhen, bis sie ihn wiedergefunden habe. Sie packte so viel Geld zusammen, als sie noch vorrätig fand, legte das Kleid hinzu, welches sie an dem Tage getragen hatte, zog stattdessen Männerkleider an und verließ das Haus und die Stadt noch in derselben Nacht. Unerkannt zog sie also lange umher durch alle Kaiserreiche und Königreiche, aber sie fand und fand ihren Mann nicht. Jetzt war nur noch das Königreich Dänemark übrig. Dahin wandte sie sich und ließ sich als Arzt bei den Soldaten anstellen, denn sie hatte auf ihren Reisen immer die Arzneikunst studiert, viele Bücher gelesen, die davon handelten, und sie kannte genau alle Kräuter und Steine und welche Kräfte sie haben. Wenige Zeit später wurde der General der Dänen krank. Alle Ärzte gaben ihn verloren, und da kam sie, verschrieb ihm ein Tränklein, und das machte ihn augenblicks gesund, so daß er noch am selben Tag kommandieren konnte. Der General kommandierte aber vor allem, daß sie von jetzt an Oberregimentsarzt sei, denn die anderen Ärzte seien gegen sie keine faule Bohne wert. Zugleich befahl er, daß alle Soldaten vor ihr präsentieren müssten, ritt alsdann vor die Front und führte sein Kommando »Rechts um, links um, Marsch!« als ob ihm sein ganzes Leben lang nichts gefehlt hätte. Der neue Oberregimentsarzt, das heißt die Frau des Kaufmanns, der sagte nun zum General, es sei nötig, dass die ganze Armee untersucht würde und jeder einzelne Soldat müsse jetzt vor ihr erscheinen. Denn solang er Regimentsarzt bleibe, dürfe keiner in der Armee krank werden. Dass der General damit einverstanden war, das könnt ihr wohl denken. Solches tat die Frau aber, weil sie sehen wollte, ob ihr Mann nicht unter den Soldaten wäre. Sie ließ große Kessel voll ihrer Arznei brauen, und als die Soldaten kamen, einer nach dem anderen, gab sie jedem, der einen Fehler oder eine Krankheit hatte, ein Fläschchen ihrer Arznei, ließ es ihn leeren, und im selben Augenblick sprangen die Burschen weg, gesund und flott wie die Fische im Wasser. Endlich kam auch der Kaufmann. Aber wie sah der aus? Es war fast nichts mehr an ihm wie Haut und Knochen. Ach Gott, wie schlug der armen Frau da das Herz im Leibe. Sie meinte vor lauter Jammer in den Boden zu versinken, und vor lauter Liebe und Freude wäre sie ihm doch zugleich fast um den Hals gefallen. Das war ein harter Stand für sie. Aber sie bezwang sich doch, strich sich ihren falschen Schnauzbart ein paar Male, drückte ihren Federhut tiefer ins Gesicht und frug, so barsch sie nur konnte, denn dahinter verbarg sie all das Leid und all die Freude ihres Herzens. »Was fehlt dir denn, du?« »Lieber Herr Oberregimentsarzt«, sprach der Kaufmann, »was mir fehlt, davon könnt ihr mich nicht heilen. Ich bin am Herzen krank.«
»Ei was, dummes Geschwätz«, sprach sie wieder recht barsch, und sie konnte sich der Tränen kaum erwehren. »Ich kann alles heilen. Und damit ich dich umso besser in die Kur nehmen kann, bleibst du als Bursch und Bedienter bei mir, obschon du ein rechter Schmutzgoggel zu sein scheinst. Aber das will ich dir schon abgewöhnen.«
So war nun das eine Ziel ihrer Wünsche erreicht. Aber es fehlte ihr noch eins. Sie musste ihren Mann noch von ihrer Unschuld und von der Grundlosigkeit seines Verdachtes überzeugen. Nachdem sie das ganze Regiment und danach auch die ganze Armee des Königs von Dänemark gesund gemacht hatte, bat sie den General um 3 Monate Urlaub, was ihr gern bewilligt wurde, denn sie sah plötzlich ganz blass aus und magerte immer mehr ab vor innerem Herzeleid und Aufregung. Sogleich hieß sie den Burschen, das heißt ihren Mann, die Koffer packen, einen ausgenommen, den er nie berühren durfte, denn darin, sagte sie, wären ihre gefährlichsten Gifte, und wer ihn aufmachte, wäre des Todes. Es lag aber ihr Kleid darin, welches sie getragen hatte, als ihr Mann sie so unbarmherzig geschlagen hatte. Als nun der Wagen angespannt war und sie fortfahren sollte, fragte der Kutscher, wohin der Weg gehe. »Fahre nach London«, rief sie, »da will ich eine Zeit lang bleiben.« »Ach du lieber Gott und Herr, was soll denn das werden?« dachte der Bediente. In London mietete sie gleich die besten Zimmer im Hause des falschen Kaufmanns, welches sehr früher ihr eigen gewesen war. »Ach, gegen mich hat sich aber auch alles verschworen«, dachte der Bediente. »Und wenn der liebe Gott mich nicht stärkt, dann unterliege ich.« Dann ging er in die Kirche und betete zum ersten Mal seit dem schrecklichen Tag, wo er aus London geflohen, wieder so recht aus Herzensgrund. Und da kam ein großer Friede und eine stille Heiterkeit über ihn. Und er sprach zu sich selbst: »Wer weiß, was Gott mit mir vorhat und wodurch ich meine Leiden verdient habe. Wenn ich nur nicht erkannt werde, dann bin ich gern zufrieden.« Mit dem Erkennen hatte es aber keine Not, denn er war zu sehr verändert, und zudem dachte kein Mensch mehr an ihn. Jetzt hielt der Regimentsarzt jeden Abend große Tafel, und der falsche Kaufmann wurde immer dazu eingeladen. So oft er aber kam, drückte sich der Bediente in die Ecken und hielt sich so viel als möglich im Dunkeln. So wurde der Arzt immer vertrauter mit dem bösen Menschen, und zuletzt sagten sie gar »du« zueinander. Eines Abends ließ der Regimentsarzt von den allerstärksten Weinen auftischen, denn heute, sagte er, heute wäre sein Geburtstag. Als nun die Gäste recht lustig waren, sprach er: »Jetzt soll mir jeder zum Angebinde das pfiffigste Stücklein erzählen, welches er in seinem Leben aufgeführt hat.« »Ja, das gilt«, rief der falsche Kaufmann, »und ich fange an, denn ich wette 100 gegen 1, dass ich das pfiffigste Stück von euch allen ausgeführt habe.« »Das glaube ich nicht«, sprach der Regimentsarzt, »und ich wette mein Vermögen gegen das deine, dass ich ein noch viel pfiffigeres im Sack habe.«
»Ich halte dich beim Wort«, schrie der falsche Mensch und schlug ein. und er glaubte schon, des reichen Doktors Taler in seine Geldkisten versammeln zu können. Jetzt fing er an zu erzählen, wie er vor Jahren den Kaufmann so listig betrogen und seine Wette mit ihm gewonnen habe. Ei, wie da der Bediente die Ohren spitzte, und wie gerne wäre er dem falschen Kern an den Kopf geflogen. Aber ehe er das konnte, befahl sein Herr ihm, die verschlossene Kiste schnell ins Schlafzimmer zu tragen und im Nebenkämmerchen zu warten, bis er ihn riefe. »Das war ein sehr pfiffiger Streich«, sprach alsdann der Regimentsarzt. »Aber meiner ist noch pfiffiger. Ich muß aber, ehe ich ihn erzähle, etwas aus meinem Schlafzimmer holen.« Dann ging er weg, warf Montur und falschen Bart ab und zog wieder die Frauenkleider an, und da war sie wieder gerade so schön wie vordem gewesen. Als sie damit fertig war, rief sie dem Bedienten. Wie der erstaunte, seine Frau plötzlich vor sich zu sehen, und wie er sich zu ihren Füßen und wie er sich an ihre Brust warf, und was das für eine Freude war, das brauche ich wohl nicht zu sagen. Ebenso kann man sich auch wohl denken, was der falsche Kaufmann für ein Gesicht schnitt, als er sich ertappt sah und bekennen musste, dass der Streich doch noch pfiffiger sei wie der seine. Seitdem durfte er sich nicht mehr in London sehen lassen. Aber vor der Frau zog jedermann den Hut ab, und sie lebte noch lange und glücklich mit ihrem Mann, und es wurden die reichsten Leute in ganz England. Dieses Märchen, Der Pfiffigste, überlieferte uns Johann Wilhelm Wolf. Vorgelesen hat es heute Henning Fieser.